Willst du mal so richtig ausmisten, alten Ballast loslassen, dein Leben umkrempeln, ja und endlich in die Umsetzung kommen, um dein Leben minimalistischer zu gestalten? Möchtest du dich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren, weil einfach nicht so viele materielle Dinge mehr vorhanden sind, die dich davon ablenken können? Wünschst du dir mehr Ordnung, Übersicht und Einfachheit statt Chaos und ständiges Aufräumen? Mehr Klarheit, mehr Ruhe im Alltag, auch weniger Ausgaben und mehr Geld? Dann melde dich gerne für die Warteliste für minimalistisch Leben, meinem Online-Kurs an. Dieses Mal geht er über 3 Monate. Und mit dem Kurs wird es dir leicht fallen, anzufangen und auch dran zu bleiben. Du bekommst ein nachhaltiges, minimalistisches Mindset. Und vor allem bist du nicht allein, sondern du machst das mit mir zusammen und mit anderen, mit Gleichgesinnten in einer Gemeinschaft. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, aber die haben ähnliche Werte und das verbindet, das macht das so schön. Also sei dabei, Ende Februar startet die nächste Runde von Minimalistisch Leben. Den Link zu der Warteliste findest du in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hi, 6 Monate, ein Buch. Leseempfehlungen für den Winter 2024-25. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute wieder eine Folge mit Leseempfehlungen. Wenn du diese Folge zeitnah hörst, dann wünsche ich dir zuerst einmal fröhliche Weihnachten, alles Gute, ein gesegnetes Weihnachtsfest für dich und deine Lieben. Ich hatte ja schon einmal eine Folge mit Leseempfehlungen gemacht, das war im Frühling noch, verlinke ich auch in den Shownotes. Und bei dieser Folge muss ich dich enttäuschen, es wird leider keine bunte Aufzählung von Romanen, Weltliteratur und interessanten Sachbüchern geben. Das hat den Grund, dass ich seit August nur noch ein Buch lese, nämlich die Bibel, das Buch der Bücher. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich wundern. Und das möchte ich ja auch gleich aufklären, also warum, was ist denn überhaupt so toll an der Bibel? Ich bin durch meinen Freund zum Glauben gekommen. Wir sind in die baptistische Kirche gegangen und ich bin katholisch aufgewachsen. Und wenn du schon mal in einer katholischen Kirche und vielleicht auch in einer baptistischen Kirche warst, dann kennst du den Unterschied. Auf jeden Fall war ja völlig andere Erfahrung. Also in der baptistischen Kirche, die Leute feiern da wirklich und ich habe sofort gemerkt, wow, die Menschen haben eine Beziehung zu Gott. Und das hat mich total berührt, das hat mich bewegt. Ich habe gemerkt, da ist etwas, das mir fehlt. Und ich habe natürlich nicht sofort angefangen zu glauben. Ich war mein ganzes Leben lang mehr oder weniger Atheistin. Also der Katholizismus hat mir den Glauben gehörig ausgetrieben, würde ich sagen. Ich war auch beim katholischen Gymnasium und das war alles mehr oder weniger ätzend, würde ich sagen. Ich habe ziemlich gezweifelt, ich habe gehadert, ich habe aber auch gesucht. Ich konnte nicht beten. Also es ist mir am Anfang wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Aber ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Warum habe ich das gemacht? Naja, weil Gott eben zu uns spricht durch die Bibel. Das ist Gottes Wort, das ist ein heiliges Buch. Er spricht nicht nur zu uns, sondern er spricht auch zu dir. Also er spricht zu jedem einzelnen Menschen eben durch die Bibel. Und die Bibel gibt Antworten auf alle Fragen, die du hast. Dementsprechend verändert dich das Lesen der Bibel auch, weil sie dir einen Plan, Gottes Plan für dein Leben zeigt, indem sie dir Prinzipien für Entscheidungen aufzeigt, durch Lebensgeschichten von biblischen Personen, aber auch durch den Heiligen Geist, der ja durch die Bibel spricht. Der spricht zu dir, je nachdem, was du liest, und dann wirkt er auch in deinem Leben. Und ich habe das auch selber festgestellt, dass da beim Lesen der Bibel oft Hinweise kommen durch Gott, wie ich sein Wort auf meine persönlichen Umstände anwenden kann. Du denkst jetzt vielleicht, hä, Gottes Plan, was soll das sein? Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht gläubig bist und auch wirklich vielleicht nicht viel zu tun hast mit Glauben oder auch keine gläubigen Menschen in deinem Umfeld hast, so wie ich früher. Gottes Plan, Gott hat wirklich für jeden Menschen, für das Leben jedes Menschen einen Plan und dieser Plan ist ein ein liebevoller und einzigartiger Entwurf, der sich eben auf dein Wohlergehen richtet, auf deine Erfüllung und auch auf deine Beziehung zu Gott. Und ein Teil davon ist, dass Gott dir besondere Talente, Fähigkeiten gegeben hat und auch eine Aufgabe, mit der du einen Unterschied machen kannst, weil Gott will, dass du deinen Platz in dieser Welt findest, wo du Gutes tun kannst und wo du seine Liebe an andere Menschen weitergibst. Und welche Fähigkeiten das sind und wie dein Plan genau aussieht, das findest du zum Beispiel auch heraus, indem du die Bibel liest. Und ich werde auch einen neuen Podcast starten. Ich habe die Domain schon gesichert und den Podcast auch schon. Das Cover existiert schon. Ich habe diese Folge ein bisschen vor Weihnachten aufgenommen. Also heute ist der 6. Dezember. Genau, und ich starte einen neuen Podcast, der heißt Mehr Himmel. Mehr mit Bindestrich ist die Domain www.mehr-himmel.de. Und ja, du merkst schon, ich bin begeistert von diesem ganzen Thema Gott und Glauben. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich findest du das komisch, genauso wie ich das vor einem halben Jahr auch noch komisch fand. Du fragst dich wahrscheinlich, ja, wie kann eine moderne westeuropäische Frau im 21. Jahrhundert noch, die noch dazu wahrscheinlich eher linksliberal sich bezeichnen würde, an Gott glauben? Ich hatte mal so einen älteren, einen älteren Mann, der war mit mir in so einem Verein und der war ein Bekannter oder Kumpel meines Opas und der hat meinem Opa mal gesagt, ja, Marion ist irgendwie, die ist rot und grün und alles, also das noch zu linksliberal. Und ja, das hat nichts mit Verzweiflung zu tun, also meine Begeisterung für Gott und für den Glauben zu tun. Also ich danke Gott dafür, mir geht es gut, ich habe keine Krankheit oder irgendwas Ähnliches diagnostiziert bekommen, ich bin nicht arm, ich bin nicht durch irgendeine Sekte verführt worden, ich bin psychisch stabil. Das ist ja das, was man normalerweise denkt von Gläubigen. Von außen denkt man, die haben irgendwie einen an der Waffel oder die brauchen das irgendwie besonders, weil in ihrem Leben gerade irgendwas nicht stimmt. Sondern ganz im Gegenteil, das ist das Beste und Vernünftigste, das ich je in meinem Leben erfahren und gemacht habe. Und davon will ich in diesem neuen Podcast und dann auch auf dem neuen Blog erzählen, nämlich davon, ja, woran ich glaube, wie Glaube überhaupt funktioniert, wer überhaupt Gott ist, wozu brauchen wir Jesus. Ist das nicht alles Quatsch? Ist das alles Psychologie? Hat der Atheismus nicht doch recht? Kann man das beweisen und so weiter? Diese ganzen Fragen, die man da normalerweise hat. Ja, die ersten Folgen werden im Januar erscheinen. Sobald da irgendwas online ist, sage ich nochmal Bescheid. Dann kannst du dir das ja anhören, wenn dich das interessiert. Aber zurück zu meinen Leseempfehlungen zur Bibel. Ja, wie lese ich denn jetzt die Bibel? Wie fängt man überhaupt damit an? Wahrscheinlich hast du auch noch nie die Bibel gelesen oder vielleicht zwangsweise in der Schule. Es ist ja auch so, dass in normalen katholischen oder protestantischen Haushalten nicht einfach die Bibel irgendwie gelesen wird. Das machen höchstens irgendwie super gebildete Menschen oder, ja, keine Ahnung, wer das macht in meiner Familie, hat da, glaube ich, noch nie jemand irgendwas in der Bibel gelesen. Auf jeden Fall, wenn du damit anfangen möchtest, stehst du vor einem Riesenberg im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Bibel ist einfach wahnsinnig dick, die hat super viele Seiten, wahnsinnig viele Geschichten und das Ganze ist ein heilloses Durcheinander für jemanden, der sich nicht auskennt und der noch nie was damit zu tun hatte. Und dazu kommt auch noch, dass es ja auch noch total viele Übersetzungen gibt. Ja, da möchte ich dir an dieser Stelle gleich mal ein paar Bibelausgaben und Übersetzungen empfehlen. Für das Neue Testament ist die neue Genfer Übersetzung toll. Da sind auch die Psalmen und die Sprüche Sprichwörter aus dem Alten Testament enthalten. Die ist sehr nah am Original, aber dennoch schön übersetzt, also so, dass man das auch gut lesen kann und auch ein bisschen erklärend, also so, dass da sind manchmal Dinge hinzugefügt, um das besser zu verstehen, aber es ist auch nicht in so einem sehr schroffen Stil, der zu wörtlich gehalten ist, sondern man kann es einfach sehr gut lesen. Für eine Gesamtausgabe, also wo auch das Alte Testament enthalten ist, empfehle ich dir die Elberfelder Bibel. Die ist so ähnlich wie die neue Genfer Übersetzung, nur da ist das Alte Testament eben auch übersetzt. Ich lese die Einheitsübersetzung, das ist die katholische Übersetzung. Die würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil teilweise ist die Sprache etwas altmodisch und schwierig zu verstehen. Aber ich hatte diese Bibel eben noch zu Hause, beziehungsweise habe die mir gekauft, weil ich kannte die eben aus der Schule, ohne über Übersetzungen nachzudenken. Und dann war sie halt hier und sie ist wunderbar gelb. Ich mag gelb und deswegen lese ich das Alte Testament eben in dieser Übersetzung. für Kinder, auch für kleinere Kinder, ist auch die Hoffnung für alle Übersetzung gut geeignet. Die ist wirklich sehr leicht zu verstehen, manchmal ein bisschen zu leicht. Also wenn du schwierigere Texte gewohnt bist, würde ich dir das nicht unbedingt empfehlen. Aber so für Kinder ab der Grundschule, also 3., 4. Klasse, aber auch für ältere Kinder und Jugendliche ist die gut geeignet. Dann empfehle ich dir auch noch eine Kinderbibel und noch ein anderes Buch. Das findest du alles in dem Beitrag auf Frugales Glück zu dieser Folge mit den Links zu Buch 7. Du weißt ja, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du Bücher über Buch 7 kaufen. Das ist ein nachhaltiger und sozialer Buchversand mit denselben Preisen wie beim großen A und anderen Versandhändlern, nur dass die wirklich super Projekte machen. Ich glaube, die spenden ein Fünftel oder ein Zehntel ihrer Einnahmen. Und du unterstützt auch gleichzeitig mich, wenn du da ein Buch bestellst. Also nutze das gerne, wenn du den Podcast gerne hörst. Vielen Dank schon mal. Ja, und wenn ich die Papierversion gerade nicht dabei habe, zum Beispiel wenn ich in der Kirche bin oder wenn ich im Bett lese und kein Licht habe, dann benutze ich auch zwei Apps, die verlinke ich auch auf dem Beitrag auf Frugales Glück zu dieser Folge. Da gibt es auch verschiedene Übersetzungen, also manchmal vergleiche ich es auch zum Beispiel mit englischen Übersetzungen, mit der russischen Übersetzung, auch um mit meinem Freund darüber sprechen zu können. Ich lerne ja auch noch Serbisch, manchmal lese ich Teile auch auf Serbisch. Naja, das ist auch eine gute Art, um Sprachen zu lernen, einfach die Bibel in anderen Sprachen zu lesen. Ja, und ich möchte dir in dieser Folge Geschichten aus der Bibel vorstellen, die mich besonders beeindruckt haben und die auch erzählen, warum die mich besonders beeindruckt haben. Also anstelle von verschiedenen Büchern, die ich dir vorstelle, stelle ich dir Geschichten aus der Bibel vor. Ich denke, das passt ganz gut zum heutigen Heiligen Abend, beziehungsweise, ja, wie nennt man das, wenn das noch nicht Abend ist? Na, zum 24. Dezember. Und wenn du die Folge später hörst, naja, es sind nicht nur Weihnachtsgeschichten. Die erste Geschichte ist der verlorene Sohn, hast du sicher schon mal gehört, aus Lukas 15, Verse 11 bis 32. Und ich fasse die Geschichte kurz zusammen. Ein Mann hat zwei Söhne und der eine ist ganz fleißig, arbeitet bei dem Vater, beschwert sich nicht und so weiter. Und der andere fordert seinen Teil des Erbes. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Sache, weil der sagt zu seinem Vater, gib mir doch schon mal meinen Teil des Erbes. Also er wünscht sich eigentlich, dass sein Vater schon tot ist und ihm schon die Hälfte seines Erbes ausbezahlt. Sein Vater gibt dann ihm auch das Geld. Der Sohn verprasst ist, also der zieht dann dort weg, lebt ziemlich sündhaft, verprasst das Geld und dann gerät das Land aber in eine Hungersnot, sodass der Sohn schließlich Schweinehüter ist und er hat so wenig übrig, also er hat das ganze Geld natürlich ausgegeben, er hat dann gar kein Geld mehr übrig und beneidet die Schweine sogar um die Schoten, die sie fressen dürfen. Schließlich erkennt der Sohn dann seinen Fehler, bereut ihn und beschließt, zu seinem Vater zurückzukehren und ihn um Vergebung zu bitten. Und er bereitet dann schon die Ansprache vor. Man merkt, er ist aufgeregt. Ja, was soll ich sagen? Und formuliert da extra schön und bereitet sich eben vor, macht sich auf den Weg. Und der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen. Und jetzt lese ich dir mal einen Teil der Geschichte vom verlorenen Sohn vor. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sagte, jetzt kommt seine Ansprache, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Was ist jetzt das Wahnsinnige an dieser Geschichte? Was mich daran so fasziniert, ist die Botschaft, dass du jederzeit umkehren kannst. Du kannst jederzeit bereuen und Gott wartet auf dich. Gott ist ja in diesem Gleichnis oder in dieser Geschichte der Vater. Und es ist nicht nur so, dass Gott auf dich wartet, sondern er rennt dir sogar entgegen. Gott liebt dich bedingungslos und er vergibt dir, ohne Bedingungen zu stellen. Die nächste Geschichte oder das nächste Buch aus der Bibel, das ich vorstellen möchte, ist Kohelet oder in protestantischer Tradition wird es auch Prediger genannt. Kohelet, dahinter versteckt sich vielleicht der weise König Salomo, der eine Rückschau auf sein Leben hält und auch generell über das Leben reflektiert, aber vielleicht ist es auch nicht Salomo, vielleicht wurde es auch später geschrieben, das weiß man nicht so genau. Und es gibt berühmte Verse aus Kohelet, 2. Kapitel, Verse 3 bis 12, die ich dir mal vorlesen möchte. Ich trieb meine Forschung an mir selbst, indem ich meinen Leib mit Wein lockte, während mein Verstand das Wissen auf die Weide führte und indem ich das Unwissen gefangen nahm. Ich wollte dabei beobachten, wo es vielleicht für die einzelnen Menschen möglich ist, sich unter dem Himmel Glück zu verschaffen, während der wenigen Tage ihres Lebens. Ich vollbrachte meine großen Taten, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich legte mir Gärten und Parks an, darin pflanzte ich alle Arten von Bäumen. Ich legte mir Wasserbecken an, um aus ihnen den sprossenden Baumbestand zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen, obwohl ich schon hausgeborene Sklaven besaß. Auch Vieh besaß ich in großer Zahl, Rinder, Schafe, Ziegen, mehr als alle meine Vorgänger in Jerusalem. Ich häufte mir auch Silber und Gold an und als meinen persönlichen Schatz Könige und ihre Provinzen. Ich besorgte mir Sängerinnen und Sänger und die Lust der Männer, Brüste und nochmals Brüste. Ich war schon groß gewesen, doch ich gewann noch mehr hinzu, sodass ich alle meine Vorgänger in Jerusalem übertraf. Also der Typ war wirklich ziemlich reich anscheinend. Und noch mehr, mein Wissen stand mir zur Verfügung und was immer meine Augen sich wünschten, verwehrte ich ihnen nicht. Ich musste meinem Herzen keine einzige Freude versagen, denn mein Herz konnte immer durch meinen ganzen Besitz Freude gewinnen. Und das war mein Anteil, den ich durch meinen ganzen Besitz gewinnen konnte. Doch dann dachte ich nach über all meine Taten, die meine Hände vollbracht hatten und über den Besitz, für den ich mich bei diesem Tun angestrengt hatte. Das Ergebnis? Das ist alles Windhauch und Luftgespinst. Es gibt keinen Vorteil unter der Sonne. Die Luther-Übersetzung sagt dann, alles ist eitel oder alles ist eitle Eitelkeit. Und es gibt keinen Nutzen unter der Sonne. Also der gute Kohelet oder Salomo oder wer auch immer war verdammt reich und stellt dann fest, dass alles Lufthauch, Windhauch und Luftgespinst ist und dass es ihm eigentlich überhaupt nichts bringt. Weil das Leben ist vergänglich, das alles geht, wir kommen ohne etwas auf die Erde und wir gehen wieder von der Erde, ohne etwas mitzunehmen. Und deswegen ist es umso wichtiger, im Hier und Jetzt sich zu befinden. Und sich auch immer klar zu machen, dass wir nicht vollkommen sind, sondern dass wir auch sterben werden, dass wir vergänglich sind. Und hier liegt eine Verbindung zum Minimalismus. Das ist ja immer noch ein Minimalismus-Podcast, obwohl ich finde, nur ein Buch zu lesen, wenn man viel liest in 6 Monaten, ist auch relativ minimalistisch, aber okay. Ja, die Verbindung zum Minimalismus ist, dass der Sinn des Lebens, und das ist jetzt keine Überraschung, dass der nicht im Anhäufen von Dingen liegt. Das macht dich nicht glücklich. Und das gibt dir eben nicht das, was es verheißt. Es verheißt dir ja, du wirst glücklich, du bist zufrieden, aber das wird ja nie eintreffen durch Dinge. Und das ist eigentlich eine gar nicht so triviale Einsicht, weil, ja, wenn man das wirklich einmal verstanden hat, dann kauft man nicht mehr einfach irgendwas, um es zu haben oder um das Gefühl zu haben, was man hat, wenn man etwas kauft. Was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Auch darauf hat Kohelet eine Antwort, und zwar in Kohelet 5, Vers 18 bis 19. Immer wenn Gott einem Menschen Reichtum und Wohlstand geschenkt und ihn ermächtigt hat, davon zu essen und seinen Anteil vorzutragen und durch seinen Besitz Freude zu gewinnen, besteht das eigentliche Geschenk Gottes darin, dass dieser Mensch sich nicht so oft daran erinnern muss, wie wenige Tage sein Leben zählt, weil Gott ihm Antwort gibt in der Freude seines Herzens. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe da auch länger drüber nachgedacht. Es ist gar nicht so leicht zu verstehen. Also es bedeutet, dass wir den Moment genießen und uns an kleinen Dingen erfreuen sollen, solange wir leben. Und dass das eigentliche Geschenk Gottes ist gar nicht unbedingt Reichtum und Wohlstand, obwohl das natürlich auch wichtig ist, dass wir uns klar machen, das haben wir uns nicht selbst erarbeitet, sondern das kommt durch das Wirken Gottes zustande, nicht durch unsere eigene Leistung. Also das ist nicht das eigentliche Geschenk von Gott, Reichtum und Wohlstand, sondern dass wir unsere Vergänglichkeit darüber vergessen. Ich finde, das ist ein ganz witziger Move, den Kohelet hier macht. Und Gott schenkt uns eben die Freude am Leben. Also egal, an was wir Freude haben, ob das jetzt großer Reichtum und Wohlstand ist oder einfach nur kleine Dinge. Und ja, dadurch beruhigt Gott eben unser Herz und wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass in dem Buch Kohelet es gar keine Antwort gibt darauf, was der Sinn des Lebens ist. Das muss es auch nicht. Also mir gefällt das Buch eben, weil es über alles Mögliche, liest es gerne mal, das ist nicht so lang, alles Mögliche feststellt, alle möglichen Arten von klugen Beobachtungen und dann sagt er zum Schluss immer, auch das ist Windhauch. Also in der Einheitsübersetzung. Auf Englisch steht da oft Vanity. Also das ist auch so ein bisschen existenzialistisch angehaucht. Das ist für moderne Leser relativ, ja, man kann sich einfach schnell damit identifizieren, weil es eben so einen existenzialistischen, eher melancholischen Touch hat. Okay, kommen wir zu der nächsten Geschichte von Martha und Maria. Die steht in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und ich lese es mal vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester dich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« »Martha, Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden.« Was gefällt mir so an dieser Geschichte? Da geht es ja um eine Balance zwischen Aktivsein und so einer inneren Ausrichtung auf Gott oder Aktivität und Passivität, könnte man sagen. Also Martha steht stellvertretend für praktische Arbeit, während Maria eher für eine tiefere Verbindung steht. Und das ist gar nicht gegen Arbeit gerichtet an sich, sondern eher dagegen, dass so das Äußere, das Aktivsein überbetont wird und dass dagegen das Innere vernachlässigt wird. Und übertragen auf unser Leben bedeutet das, dass wir nicht immer in diesem Tun- und Machen-Modus sind. Wir müssen nicht immer tun und machen und funktionieren. Wir müssen nicht immer alle To-Dos abarbeiten. Wir müssen nicht von A nach B hetzen. Und vor Gott müssen wir überhaupt niemand sein. Das ist eher im Gegenteil sogar schlecht, sondern wir sollen einfach sein. Und das ist im doppelten Sinne von einfach sein und einfach sein. Im Neuen Testament ist öfter die Sprache davon, dass wir sein sollen wie Kinder. Also Jesus sagt, wir sollen sein wie Kinder. Und an anderen Stellen sagt er, dass er nicht für die Gesunden gekommen ist, sondern für die Kranken, dass alle Schwachen und Bedürftigen zu ihm kommen sollen. Matthäus 19, Vers 12 zum Beispiel, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Gott, das ist wieder dieselbe Botschaft wie beim verlorenen Sohn, Gott liebt uns, wie wir sind, er liebt uns bedingungslos, wir müssen nichts für seine Liebe tun, wir müssen uns nicht abhetzen, wir müssen nicht funktionieren, wir können mal aussteigen oder wir müssen eigentlich sogar aussteigen aus diesem Hamsterrad, weil die richtige, die wichtige Priorität ist ja die Nähe zu Gott, das Hören auf Gott. Und der Sinn des Lebens liegt eben nicht im äußeren Erfolg, das ist wie bei Kohelet, sondern eben in dieser geistigen Ausrichtung und Beziehung zu Gott. Und die bedingungslose Liebe Gottes, ja, wir müssen nichts dafür tun, in einem gewissen Sinne, aber in einem anderen Sinne schon, weil das, was wir tun müssen, ist eben Zeit mit ihm verbringen, uns innerlich auf ihn ausrichten und seiner Führung vertrauen. Wir dürfen uns einfach wie Maria zu seinen Füßen setzen, zuhören und seine Nähe genießen. Und da möchte ich dich jetzt mal fragen, bist du eher wie Martha oder bist du eher wie Maria? Bist du in einer Balance in deinem Leben zwischen tätig sein und einfach nur sein? Oder bist du eher nicht in einer Balance? Und wenn du eher wie Martha bist, auf welche Weise, wie kannst du eher wie Maria sein? Oder diesen Anteil auch integrieren? Die nächste Stelle, die ich dir vorstellen möchte, ist der Reiche, der Jesus nicht folgen wollte bzw. konnte. Das kommt mehrmals vor. Ich zitiere aus Markus 10, Vers 17 bis 22, die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, antwortete der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, nicht aber bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Das kann man leicht falsch verstehen, dieses Gleichnis oder diese Geschichte. Weil es geht nicht darum, dass jeder arm sein soll. Das wird oft so verstanden, dass die Bibel gegen Geld ist oder so. Das ist aber nicht der Fall. Denn Reichtum kann durchaus etwas Positives sein, wenn er richtig eingesetzt wird. Und vor allem, wenn er nicht zum Götzen wird, zu einem Idol, wenn er nicht wichtiger wird als alles andere. Und das ist ja hier genau der Fall, weil für den jungen, reichen Mann war eben sein Reichtum wichtiger als Gott. Also hier steht ja, der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Also er ist nicht bereit, sein Vermögen zu geben, um Gott zu folgen, um Jesus zu folgen. Das heißt, er setzt sein Reichtum, das Geld, über Gott. Und deswegen erwähnt Jesus interessanterweise auch alle möglichen Gebote, nur nicht die Gebote, wo es darum geht, dass man keinen anderen Gott haben soll, dass man keinen anderen Gott neben Gott oder über Gott stellen soll. Und das ist eben genau das, was der junge Mann tut. Und ja, jeder bekommt von Gott die Aufgabe oder die Aufgaben, die zu ihm oder ihr passen. Und das ist wahrscheinlich etwas, das dir eher schwerfällt, etwas, das dich in deinem Kern verändern würde, wenn du es aufgibst. Aber das ist auch etwas, das dich zum Guten verändert, das dich so verändert, wie es dich verändern muss, damit du den Weg zu Gott gehen kannst. Und Glauben bedeutet eben, das zu tun, was Gott dir sagt. Und dazu muss man eben auch loslassen können. Aber das hat natürlich auch einen großen Nutzen. Auf den ersten Blick hat es einen großen Kosten, weil okay, der junge Mann muss seinen ganzen Reichtum aufgeben, aber es hat natürlich auch einen riesigen Nutzen, denn was du von Gott bekommst, ist so viel mehr wert als aller Reichtum auf Erden. Da gibt es auch eine wunderbare Stelle aus Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und jetzt kommt die zweitletzte Geschichte, die ist von Abraham und Isaak. Das ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, was es bedeutet, ja, zu glauben, dass das eben bedeutet, zu tun, was Gott dir sagt. Einmal kurz zur Vorgeschichte. In der Geschichte von Abraham und Isaak geht es darum, dass Gott Abraham prüft, indem er ihn auffordert, seinen einzigen Sohn, nämlich Isaak, den er liebt und auf den er jahrzehntelang gewartet hat, als Brandopfer darzubringen. Und das Krasse ist, dass Abraham gehorcht. Und zwar ohne Widerrede, er nimmt Isaak mit und zieht zum Berg Moria, um ihn zu opfern. Und ich lese das mal vor, das ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 7 bis 12. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm für das Brandopfer? Also die sind auf dem Berg und Isaak sucht jetzt das Lamm, das, von dem er denkt, dass sein Vater das opfern will. Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus, tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, den einzigen, nicht vorenthalten. Ja, und stattdessen wird dann ein Widder geopfert, der sich zufällig gerade in der Nähe des im Gebüsch verheddert hat. Und Gott segnet Abraham für seinen Glauben und Gehorsam mit zahlreichen Nachkommen und großer Verheißung. Warum gefällt mir diese Geschichte? Warum habe ich die ausgewählt? Naja, ich habe in dem Alten Testament noch nicht so viel gelesen. Das ist ein Grund. Also ich bin von vorne angefangen. Ich habe immer mal wieder... Also nein, wie ich die Bibel eigentlich angefangen habe zu lesen, ist mit dem Johannesevangelium, das wird oft empfohlen. Dann habe ich einfach von vorne angefangen, bei Matthäus, ich bin jetzt gerade bei Lukas, ich habe zwischendurch auch natürlich immer wieder die Briefe des Apostel Paulus gelesen und andere Briefe im Neuen Testament. Und da gibt es immer auch viele Querverweise auf das Alte Testament und die habe ich dann auch nachgelesen, also eher so stückchenweise. Ich habe aber nicht systematisch das Alte Testament gelesen. Bis vor kurzem, da bin ich damit angefangen, habe ich einfach vorne angefangen und das lese ich meistens abends, wenn ich nicht so aufnahmefähig bin für die doch relativ komplexen Gleichnisse aus den Evangelien. Und genau, da bin ich jetzt bei, ich bin immer noch bei Genesis, also beim ersten Buch Mose. Auf jeden Fall habe ich diese Geschichte gelesen und ich fand es einfach Wahnsinn, wie das beschrieben wird, dass er da echt seinen Sohn auf das Holz legt, das Messer nimmt, um ihn zu schlachten, also auch diese Sprache. Und du musst wissen, das ist ja der einzige Sohn bisher von Abraham mit seiner Frau Sarah. Und er hat eigentlich sein ganzes Leben lang auf diesen Sohn gewartet. Abraham war schon 100 Jahre alt und seine Frau Sarah 90, als Isaak geboren wurde. Also totaler Wahnsinn, aber er hört eben auf Gott, er gehorcht ihm, er widerspricht doch nicht mehr, er fragt gar nicht, ja, bist du sicher oder sowas, was man fragen würde. Gott ist ihm wichtiger als sein eigener Sohn. Er vertraut Gott total und zu diesem Vertrauen auf Gott, da habe ich neulich einen ganz tollen Spruch gehört, der geht so, God's will not lead you where God's grace cannot keep you. Also nochmal, God's will not lead you where God's grace cannot keep you. Also auf Deutsch ungefähr, Gottes Wille wird dich nirgendwo hinführen, wo Gottes Gnade dich nicht halten kann. Und dieses Vertrauen in Gott hatte auf jeden Fall eben Abraham und deswegen diese Geschichte. Und jetzt noch die letzte, das ist das letzte Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Und zum Kontext, die Verse, die finden nach der Auferstehung von Jesus statt. Da treffen ihn seine Jünger, 11 sind es ja noch, Judas, den Verratner, ist nicht mehr dabei. Und seine Jünger treffen ihn in Galiläa. Und das wird eben beschrieben in diesen letzten Versen, wie die Jünger auf den auferstandenen Jesus treffen und ihm gehorchen. Und ich lese vor Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, »Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.« Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich sehr beeindruckt und auch sehr berührt tatsächlich. weil das ist einfach eine Wahnsinnsbotschaft, wenn du dir das mal so überlegst, weil das bedeutet, dass Gott dauerhaft mit uns ist, dass er immer bei uns ist. Und das feiern wir auch heute am Heiligen Abend und an Weihnachten. Und ich möchte da noch auf ein anderes Buch verweisen. Ich habe doch noch ein anderes Buch gelesen. Faith is not a feeling heißt es. Ich schlage nochmal nach, wie das auf Deutsch heißt. Ich habe das auf Englisch gelesen. Verlinke ich auch in den Shownotes auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Und da geht es eben darum, beim Glauben nicht deinen eigenen Impulsen und Gefühlen zu folgen. Deswegen, ja, Glaube ist kein Gefühl, sondern Glauben bedeutet, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und zwar nicht deinen eigenen Zweifeln und deinem eigenen Hadern zu folgen, sondern Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und sein Wort ist eben in der Bibel aufgeschrieben. Und wenn Jesus sagt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt, dann ist das auch so. Dann gibt es daran keinen Zweifel. Dann ist es egal, was wir denken, welche Zweifel wir in unserem Herzen tragen. Das ist nicht wichtig, weil Glauben bedeutet, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und hier steht ganz klar, dass Gott immer bei uns ist. Und das feiern wir ja heute mit der Geburt von Jesus Christus. Und ich wünsche dir gesegnete Weihnachten. Wenn du die Folge nicht an Weihnachten hörst, wünsche ich dir alles Gute. Und ja, schreib gerne einen Kommentar zu dieser Folge im Beitrag auf Frugales Glück. Das würde mich interessieren, wie dir das gefallen hat, deine Eindrücke. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.